Also manche sind einfach alt, manche sind super alt, aber andere wiederum, die sind super Ager. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, Super Ager ist so ein typischer Begriff aus den USA. Da denkt man höher, schneller, weiter. Ich kann doppelt so schnell altern wie du und so. Das ist aber nicht gemeint, sondern gemeint sind Leute, die alt werden, aber sich dabei in einem super Zustand befinden, also so wie du.
Nein, ich bin jetzt in der Kontrollgruppe. Das ist ja das Unangenehme. Ich bin in der Gruppe, mit der man die Super Ager vergleicht. Und wenn die Super Ager besser sind als die Kontrollgruppe, dann bezeichnet man die als Super Ager. Nee, ich bin da jetzt genau die andere Seite davon. Ganz unangenehm.
Okay, also Super Ager sind tatsächlich auch super alt, deswegen heißen sie aber nicht so. Das sind nämlich irgendwie 80-Jährige, ne?
80 plus X.
Genau. Und die haben außergewöhnliche Gedächtnisleistungen. Ich kann mir darunter nicht viel vorstellen. Sind es Leute, die immer, wenn sie in der Küche sind, wissen, was sie da wollen? Das wäre für mich auch bewundernswert. Da wüsste ich auch, was die mir voraus haben.
Ja, ich glaube, das gehört dazu. Das sind diejenigen, die, wie eben alte Leute gerne, ganz viele Geschichten erzählen von früher. Und die stimmen aber alle. Wenn du danach fragst, dann können sie das drumherum dieser Geschichte dann auch noch erzählen. Das ist dann schon beeindruckend.
Okay, nicht schlecht. Und gerade eben Ende Februar ist sozusagen eine bahnbrechende Studie veröffentlicht worden in Nature, also einer der beiden großen wissenschaftlichen Zeitungen und so weiter. Und da hat man eben sozusagen Befunde einer Super-Ager-Untersuchung veröffentlicht. Und es heißt, im Vergleich zu typischen älteren Erwachsenen, wer ist das? Bist du das? Bin ich das? Ich weiß es nicht. Bilden diese Super-Ager doppelt so viele Neuronen im Hippocampus. Jetzt ist erstmal die Frage, wir haben zwar schon mal drüber geredet, aber ich bin ja kein Super-Ager, deswegen musst du nochmal erklären, was der Hippocampus ist und wieso werden dort überhaupt Neuronen gebildet andauernd? Also ich dachte, das ganze Gehirn bildet irgendwie Neuronen oder so und ist diese Stelle besonders interessant oder ist es die Neuronenwerkstatt für den Rest des Gehirns? Wie läuft das?
Nein, bis vor kurzem haben wir ja ganz sicher gewusst, dass es überhaupt keine Neubildung von Neuronen im Gehirn gibt. Gewusst heißt dann immer, wir haben es damals gewusst und jetzt wissen wir, dass wir es damals nicht gewusst hatten, weil es nämlich einfach falsch war. Nein, diese Neubildung von Neuronen im Gehirn ist ein ganz spannendes Thema, weil gar nicht ganz klar ist, ob das Gehirn das überhaupt kann. Jetzt deutet sich aber dann doch relativ sicher an, dass zumindest der Hippocampus es kann und die anderen Teile des Gehirns vielleicht. Hippocampus, darüber sprachen wir mehrfach, auch weil mein Hippocampus mal in Teilen ausgefallen war und ich dadurch einen kompletten Verlust des Frischgedächtnisses hatte. Wir verweisen auf Folge, ich glaube, 5 von 350 oder so ähnlich. Und Hippocampus ist eine Struktur, die in beiden Gehirnteilen, also im rechten und im linken Gehirn, spiegelbildlich vorkommt. Der Hippocampus ist ungefähr so groß wie ein kleiner Finger. Ich habe das mal in einem Vortrag erzählt, in dem du unglücklicherweise im Publikum saßt. Und dann habe ich auf der Bühne gesagt, ich habe nicht rauskriegen können, wie groß der Hippocampus ist. Und dann meldet sich einer aus Reihe 1, der gerade gegoogelt hatte. Und dann sagt er, ja, so und so viel Kubikzentimeter. Das war natürlich sowas von destruktiv.
Übrigens, einer von uns beiden ist kein Super-Ager. Weil ich erinnere mich, dass es damals nicht um den Hippocampus ging, sondern um die Amygdala. Dass du da nicht gewusst hättest, wie groß die war.
Das würde ich aber massiv bestreiten.
Das Entscheidende ist ja einfach, dass einer von uns deswegen kein Super-Ager sein kann. Welcher, wissen wir immer noch nicht.
Okay, das lassen wir eine Sekunde lang offen und hoffen beide. So, Hippocampus, zwei Strukturen, die ganz merkwürdig sind, die so groß sind wie der kleine Finger ungefähr, die in der linken und der rechten Hirnhälfte sehr, sehr in der Mitte, also in sehr archaischen Teilen vorkommen, die sehr viel besser vernetzt sind als alle anderen Strukturen des Gehirns zusammen. Also die haben wirklich mehr Verbindungen zu anderen Zellen im ganzen Gehirn, als jede andere Struktur im Gehirn Verbindungen hat. Und sie sind sehr viel dichter gepackt als andere. Das heißt, es ist schon eine Struktur, die sehr besonders ist. Und man weiß aus verschiedenen Gründen, aus Tierversuchen einerseits, aber auch aus Fallgeschichten, wo also Leute das Gedächtnis verloren hatten oder keine neuen Dinge mehr aufzeichnen konnten, so wie ich, aber bei mir eben nur 12 Stunden lang. Man weiß, dass der Hippocampus, wenn einer zerstört ist, merkt man im Grunde gar nichts. Wenn beide zerstört sind, können die Leute sich keine neuen Erinnerungen mehr merken, also keine neuen Dinge mehr merken, keine Erinnerungen aufbauen, dann ist alles weg, sobald es aus dem Blickwinkel weg ist. Ach so, und Hippocampus heißt auf Deutsch Seepferdchen und das hängt damit zusammen, dass die wirklich, wirklich wie ein kleines Seepferdchen aussehen. Ganz lustig und ganz anschaulich. Und diese Hippocampi sind wahrscheinlich oder sind möglicherweise die einzige Struktur im Gehirn, wo noch neue Zellen gebildet werden können. Zumindest da können sie gebildet werden. Und jetzt hat man bei Menschen, die Super-Ager waren oder auch keine Super-Ager waren, also verstorbene Menschen, die freiwillig ihr Gehirn nach ihrem Tod gespendet haben, drei verschiedene Nervenzellen untersucht. Beziehungsweise in ihrer Häufigkeit untersucht. Das sind einmal neuronale Stammzellen, das sind sozusagen die Neurone als Babys, dann gibt es die Neuroblasten, das sind dann die Teenager, die sind dann schon weiterentwickelt, aber noch nicht vollständig entwickelt. Und wenn sie dann fast vollständig entwickelt werden, sind das dann immature Neurone, also noch nicht ganz reife Neurone. Das sind drei Entwicklungsstadien der Neurone. Und das Interessante ist, dass die Superager sehr viele der jugendlichen Neurone haben. Sehr viel mehr übrigens auch als Mittelalter. Also ein Superager ist ja 80 plus. Und dann kommt die Vergleichsgruppe, das bin dann ich, mit 60 plus oder du mit 50 plus. Diese Superager haben mehr von diesen jugendlichen Neuronen, also noch nicht ganz reifen, aber fast reifen Neuronen, als die Altersgruppe darunter, die gesunde Altersgruppe darunter hat. Und das ist erstaunlich. Also sie haben davon sehr viel. Und was sie auch haben, ist einfach ein größerer Hippocampus. Sie haben erstmal eine zweifache Zellzahl im Hippocampus, doppelt so viele Zellen wie nicht kranke, sondern normale Leute jüngerer Altersgruppen.
Und das Spannende ist aber jetzt, also jetzt könnte man ja denken, die produzieren so viele neue Neuronen, dass das der große Ausschlag ist. Aber das scheint nur eines der Merkmale zu sein, die sie haben. Denn im Vergleich zu allen anderen Neuronen, die es so gibt im Gehirn, ist es ja nur ein ganz winziger Bruchteil. Also ich glaube, ich habe gelesen, 0,01% der Neuronen im Hippocampus sind die, die sie neu produzieren.
Ja, ja. Und eine zweite ganz merkwürdige Sache ist, jetzt könnte man ja sagen, okay, die haben einfach von allen drei Gruppen mehr als die anderen, ja, weil sie einfach mehr produzieren. Interessanterweise haben aber die Alzheimer-Patienten von diesen Stammzellen, von den neuronalen Stammzellen, also die Babys unter den Neuronen, davon haben die mehr. Das ist natürlich ganz merkwürdig. Wieso machen die dann nicht einfach erwachsen und können dann mit ihnen Erinnerungen speichern?
Jetzt würde ja der Verdacht nahelegen, dass aus diesen Babyzellen, wie du sie nennst, aus den Stammzellen neue Neuronen zu machen, grundsätzlich etwas ist, was, auch wenn die Superager das besonders viel machen, was in einem gesund alternden Gehirn eben regelmäßig passiert. Und weil das die Alzheimer-Gehirne nicht mehr schaffen, sieht man da eben so viele Stammzellen, weil die nicht weiterverarbeitet wurden.
Genau. Da gibt es irgendwie eine Bremse. Und diese Bremse könnte außerhalb dieser Zellen liegen, die könnte auch innerhalb dieser Zellen liegen.
Und jetzt wissen wir aber nicht, stören einfach die zu vielen Stammzellen oder stört der Mangel an neu gebildeten Neuronen?
Na, es dürfte wohl der Mangel an neu gebildeten Neuronen sein. Ja. Und die Aussage ist einfach die, dass die Hippocampi, also die zwei Seepferdchen links und rechts, dass die doppelt so viele junge, neue Zellen haben wie normale, gesunde Erwachsene und 2,5-mal so viele wie Alzheimer-Kranke. Mhm. Das heißt, die reine Zellzahl ist offensichtlich mitentscheidend in dieser Struktur, die ja wiederum die entscheidende Struktur für das episodische Gedächtnis oder überhaupt für das Gedächtnis ist. Mhm. Und diese Zellen, warum die sich nicht weiterbilden, ist vollkommen unklar. Aber die Beobachtung, dass es so ist, ist natürlich schon sehr interessant und dann auch eine potenzielle Perspektive darauf, was kann man tun, um das Gedächtnis zu steigern.
Es gibt ja ganz viel Stammzellentherapie, wo man Leuten Stammzellen einpflanzt, damit der Körper aus diesen Stammzellen tolle Zellen macht. Das geht ja in diesem Fall nicht, weil das ist ja genau das, was der Körper nicht kann. Aber könnte man es irgendwie schaffen, sagen wir mal, fertige Neuronen vielleicht außerhalb des Körpers zu produzieren oder die von anderen Leuten dahin zu transplantieren? Oder ist das total irre? Ist das eine Frankenstein-Vision, die ich da gerade habe?
Nee, so ganz Frankenstein ist es nicht, weil man ja genau diese Therapien ausprobiert, zum Beispiel bei Parkinson. Bei Parkinson ist es einfacher, weil die Struktur leichter zu finden ist. Aber bei Parkinson ist es so, dass du eben dopaminproduzierende Zellen nicht hast und ab einem gewissen Verlust dieser Zellen bekommst du eben diese Symptome. Und wenn du diese Zellen tatsächlich spritzen könntest, kannst du diese Krankheit im Kern behandeln und daran wird gearbeitet. Hier ist es ungleich schwerer, weil diese Zellen in den Hippocampus müssen und dort dann ihre Position einnehmen müssen. Und ich glaube auch, aber das ist reine Spekulation, dass es schwer ist, weil die ja sich auszeichnen durch ihre Extremvernetzung. Mhm. Wenn du da einfach eine Zelle reinspritzt, muss die ihren Weg finden, ihre Rolle finden und ihre Vernetzung finden. Das ist vielleicht nicht ganz unproblematisch.
Mhm. Jetzt muss man sagen, wir wissen noch nicht so viel. Interessanterweise, das fand ich auch spannend, habe ich in dem Artikel gelesen, dass man weiß, dass die Superager ein viel besseres Gedächtnis haben. Aber man weiß noch nicht mal, ob diese neu gebildeten Neuronen damit überhaupt zusammenhängen. Das heißt, wir haben uns ja schon öfter über das Gedächtnis unterhalten, aber je länger geforscht wird, umso mehr wissen wir, dass wir eigentlich nicht wirklich wissen, was da los ist. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Es kommt noch ein ganz frischer Artikel hinzu. Man hat schlicht und einfach das Blut untersucht von Superagern. Mhm. Beziehungsweise in dem Fall nein, nicht von Superagern, sondern einfach von alten, mittleren und jungen Leuten. Mhm. Also von 100-Jährigen und von 80-Jährigen und von 30- bis 60-Jährigen.
Ich finde es schön, dass ich mit dieser Aussage jetzt im Bereich der jungen Leute gelandet bin. Vielen Dank, Magnus.
Ja, ich habe den Bereich knapp verlassen, bin aber noch nicht im mittleren Bereich, weil der ist ja um die 80.
Und immerhin weißt du noch, wie alt du bist. Das ist doch auch schon mal ein gutes Zeichen.
Ja, aber neulich habe ich mich vertan. Da habe ich mich mit dem Jahr vertan. Da war aber schon Ende Januar, sehr unangenehm.
Okay.
So, und die haben einfach das Blut untersucht und die haben Eiweiße gesucht. Einfach nur Eiweiße. Keine Ahnung, wozu die gut sind, aber wir gucken mal, was wir finden.
Jetzt sind ja wahnsinnig viele Eiweiße im Körper unterwegs, muss man auch sagen, ne?
Genau, Eiweiß ist ja nichts Besonderes, sondern im Körper eher der Regelfall als die Ausnahme. So, und man hat 724 Eiweiße identifiziert und dann hat man einfach zugeordnet, gibt es einen Unterschied in diesen drei Altersgruppen, also in der Häufigkeit der Eiweiße. Und dann hat man festgestellt, dass es 37 Eiweiße gibt, die man bei den 100-Jährigen in einer anderen Konzentration findet als bei den 80- oder 30- bis 60-Jährigen. Mhm. Sogenannte jugendassoziierte Proteine. Proteine heißt Eiweiß. Und das Lustige ist, ja, jetzt würde man ja denken, super, dann nehmen wir diese Eiweiße, spritzen die und alles wird gut. Aber die sind bei den 100-Jährigen weniger da als bei den anderen. Das heißt also, diese Jugendassoziierten sind eben nicht gut, sondern bei denen, die wirklich alt geworden sind oder gesund alt geworden sind, eher ein Hemmnis. Weil es gibt sie zwar, aber es gibt sie in anderen Konzentrationen, in viel geringeren Konzentrationen. Also kann man nicht einfach verspritzen, man müsste was wegnehmen und da weiß man auch nicht. Wahrscheinlich spiegeln sie so Dinge wider, von denen man weiß, dass sie lebensverkürzend sein können, wie zum Beispiel oxidativer Stress oder so. Wahrscheinlich sind sie einfach nur der Spiegel einer Reaktion des Körpers auf Faktoren, die das Leben verkürzen können. Also der Körper bemerkt oxidativen Stress, dann bildet er schützende Eiweiße und diese Eiweiße sind gut, wenn sie da sind, aber wenn sie nicht da sind, ist noch besser, weil die Ursache nicht da ist. Mhm. Kurz gesagt, auch hier spannende Beobachtungen, aber am Ende immer mehr Fragezeichen als Ausrufungszeichen. Sehr unangenehm.
Wenn man jetzt sich so ein bisschen umtut und in der Welt der, sagen wir mal, Boulevardblätter, des Internets, der Nahrungsergänzungsmittel, der Ratgeberbücher, dann gibt es ganz viele Tipps, wie man smart bleibt bis ins hohe Alter. Ne? Und erstaunlicherweise, wenn es die Tomaten sind, dann weil gerade Tomatensaison ist und man ein Tomatenrezeptbuch verkaufen will. Wenn man ein Nahrungsergänzungsmittel hat, wo Magnesium drin ist, dann ist Magnesium mit tödlicher Sicherheit, kann ich im Internet lesen, extrem gut dafür, im Alter geistig fit zu bleiben. Gibt es etwas, auch ohne dass man weiß, wie es funktioniert, jenseits dessen, was wir in diesem Podcast schon oft besprochen haben, nämlich ausreichend schlafen und viel seine Freunde sehen. Gibt es etwas anderes, was dir bekannt ist, wo du sagst, keine Ahnung, wie das irgendwie mit den Hippocampi zusammenhängt oder so, aber wenn man das macht, hat man zumindest nach Erfahrungswerten oder Statistik gute Chancen, dass man im Alter ein bisschen smarter bleibt als die anderen. Und das reicht ja dann oft auch schon, wenn die neben einem Döver aussehen.
Erstens, die Frage ist nicht vorbereitet. Zweitens, ich beantworte sie in einem zweiten Schritt, dann habe ich noch Denkzeit.
Ja.
Das Ärgernis ist ja noch ein Schritt vorher. Das Ärgernis besteht ja darin, dass ständig uns eine andere Zahl um die Ohren gehauen wird, wie viel Prozent denn jetzt auf den Genen liegt, an dem man sowieso nichts machen kann. Mhm. Und das nervt bis zum Anschlag, weil ich habe jetzt gerade irgendwo einen Artikel gelesen, ich habe ihn jetzt gesucht, aber nicht mehr wiedergefunden. Mhm. Da wurde gesagt, der allergrößte Teil liegt sowieso auf den Genen und insofern entspann dich und leb dein Leben, wie du es willst. Und andere sagen, ja, das Gegenteil ist der Fall, also 90% können wir beeinflussen und dann gibt es auch so, diese Präzisionszahlen sind immer toll, 7% liegt auf den Genen. 7% des gesunden Alters ist genetisch bedingt. Sehr witzig, weil das ist wie, wenn ich sage, dein Blutdruck ist 137,5 zu 83,2. Schon das 83 ist falsch, weil so genau kann ich nicht messen. Ich kann nur messen zwischen zwei Pulsschlägen. Mhm. Also 85 könnte man noch sagen, aber 80 wäre dann irgendwie realistischer oder so. Und interessant ist vielleicht diesbezüglich die Aussage, dass bei jungen Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, also dass man im frühen Alter stirbt, das ist wahrscheinlich wirklich auch sehr stark gering genetisch bedingt. Und bei Alten, die Genetik spielt sie offensichtlich eine größere Rolle. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du 100 wirst, scheint stark von den Genen abzuhängen. Ich habe eine Zahl gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn du 100 wirst, ich als dein Bruder auch 100 werde, 17 Mal größer ist, als sie bei jemandem ist, der keinen 100-Jährigen in der Familie hat. Und das spricht natürlich auch für Verhaltensweisen, weil wir lernen ja Verhaltensweisen in der Kindheit, aber irgendwann wohnen wir ja nicht mehr zusammen. Aber 17-fach ist dann schon ein starkes genetisches Argument. Und der Geheimtipp eines gesunden Alterns besteht vielleicht in der Kombination, die Dinge zu machen, die einem sowieso Spaß machen. Ich habe da gute Karten, weil ich quatsche gerne mit Leuten. Mhm. Und Kommunikation ist einer der Faktoren, die nicht für das Körperliche alt werden, aber für das geistig gesunde Altwerden ziemlich entscheidend sind. Da ich sowieso gerne mit Leuten rede, tue ich das einfach und tue damit auch für meine Gesundheit gleichzeitig etwas Gutes.
Siehst du, und weil es in Berlin so wenig Leute gibt, mit denen man reden kann, deswegen mache ich mit dir jede Woche eine Podcast-Aufnahme.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.